Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Peter Paul Rubens oder Jan van Eyck waren nicht nur Künstler, sie waren auch als Diplomaten im politischen Dienst. Wenn sich also der ehemalige Direktor der Uffizien in Florenz zum Bürgermeisterkandidaten aufstellen lässt, dann hat das in der Kunst eine gewisse Tradition. Warum das von Deutschland aus eher kritisch gesehen wird, dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über ein neu entdecktes Gemälde des niederländischen Barockmalers Paulus Potter und darüber, ob und warum die Anfänge der Abstraktion in der Kunst neu gedacht werden müssen. Um Abstraktion im weitesten Sinne geht es auch bei unserem ersten Thema. Das Haus der Kunst in München hat gerade eine Ausstellung mit Werken der US-amerikanischen Künstlerin Lillian Lin eröffnet. Die 1939 geborene Lin beschäftigt sich in ihrer Kunst mit der Frage, wie das Unsichtbare sichtbar gemacht werden kann. Elektrizität zum Beispiel oder Vibrationen. Formal äußert sich das sehr unterschiedlich in Installationen, Gemälden oder Skulpturen. Judith Leister war vor Ort und konnte mit der Künstlerin sprechen.
Mein Vater wollte nicht, dass ich Künstlerin werde. Philosophin, Schriftstellerin, ja. Aber bildende Künstlerin, was ich tat, war auch eine Rebellion gegen das jüdische Bilderverbot. Ich habe sogar meinen Namen geändert, sagt Lillian Lin. Die heute 84-jährige Künstlerin legte als junge Frau ihren jüdischen Nachnamen Siegel ab und erfand sich mit dem Nachnamen Lin neu. Als eine der ersten technikaffinen modernen Künstlerinnen bewegt Lin sich seit Jahrzehnten im Grenzgebiet zwischen bildender Kunst, Literatur und Wissenschaft. Die aktuelle Schau im Haus der Kunst zeigt einen Querschnitt ihrer Arbeiten aus 6 Jahrzehnten. Tuschezeichnungen und motorgetriebene Poesiemaschinen, lichtreflektierende Stahlkonstruktionen und Installationen, die an physikalische Experimente erinnern. Lin gilt als Pionierin der kinetischen Kunst der 1950er und 60er Jahre, die damals mit Schwerkraft, Licht, Motoren oder Uhrwerken experimentierte. Immer wieder scheint es in der aktuellen Ausstellung, als wolle die Künstlerin die Dinge alchemistisch verwandeln, mit Bewegung, Lichteffekten und anthropomorphen Formen die Grenzen zwischen belebter und unbelebter Materie überwinden.
My point is, everything is alive.
Alles ist lebendig.
There is life.
Es gibt Leben in Dingen, wo wir es nicht vermuten, wie bei einem Stein. Wir denken, das ist keine Lebensform. Aber es ist eine Struktur. Wissen wir überhaupt, was Bewusstsein hat? Nein, wissen wir nicht. Ausstellungskuratorin Emma Enderby unterstreicht das naturwissenschaftliche Know-how von Lillian Lin. Sie ist auf dem aktuellen Stand in Physik, Chemie und Mathematik. Aber am Ende geht es ihr nicht um Wissenschaft, sondern um etwas, das viel universeller ist. Am Anfang ihres Werks standen die Poem Machines. Dabei hat die Künstlerin rotierende Trommeln oder Kegel erst mit Linien, dann mit Worten und ganzen Gedichten bedruckt, um optische Effekte und bunte Nachbilder zu erzeugen. Vieles ist bei ihr verbunden mit der Idee der Vibration, der Bewegung, weil das eben das Leben ausmacht. Sie wollte untersuchen, was passiert, wenn man das geschriebene Wort in Bewegung setzt und dadurch in gewisser Weise entmaterialisiert. In den späten 1960er Jahren begann Lin dann mit Licht zu arbeiten. Über die Wände der Ausstellung wandern deshalb Lichtreflexe in Regenbogenfarben, das Ergebnis von Lichtbrechung durch Prismen. So zum Beispiel bei der kinetischen Skulptur Shi He, deren eine Seite lilafarbenes langes Kunsthaar zeigt, während auf der anderen Seite orangefarbene Borsten sind. An der Spitze ist eine reflektierende Platte mit einem Prisma angebracht, eine Entsprechung zum reflektierenden menschlichen Bewusstsein. Im letzten Raum der Schau findet man die monumentalen Arbeiten der Serie Cosmic Dramas aus den 1980er Jahren. Lady of the Wild Things and Woman of War, zeigt zwei überlebensgroße Stahlfiguren mit angedeuteten Federkleidern, die miteinander kommunizieren. Eine rätselhafte Kombination aus griechischer Mythologie, modernem Superheldentum und Feminismus. Und eine von Sirenenklängen begleitete Warnung vor den gefährlichen Dynamiken der Moderne. Arise Alive ist eine echte Wunderkammer der modernen Kunst, die sich der Besucher mit Geduld erschließen muss.
Arise Alive heißt die Ausstellung im Haus der Kunst in München mit Arbeiten der US-Amerikanerin Lillian Lin. Seit einigen Jahren sind die Museen darum bemüht, den Kanon der Kunstgeschichte auf den Prüfstand zu stellen. Dabei geht es auch um Künstlerinnen, die in der kunsthistorischen Geschichtsschreibung übersehen wurden. Denn es gab schon immer Frauen, die zu ihrer Zeit sehr erfolgreich waren, heute aber nahezu vergessen sind. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zeigt seit Mitte März in einer Doppelausstellung in Düsseldorf abstrakte Kunst von Wassily Kandinsky und Hilma af Klint. Es geht dabei auch um die Frage, wer von den beiden zuerst nicht gegenständlich gemalt hat. Die Kuratorin Julia Voss, die auch ein umfangreiches Buch über die schwedische Künstlerin geschrieben hat, sagt sehr eindeutig Hilma af Klint. Und zwar 1908 und damit 3 Jahre vor Kandinsky. Aber als Frau wurde sie übersehen. Der Historiker und Politikwissenschaftler Helmut Zander hat sich ebenfalls mit Hilma af Klint beschäftigt, denn als Experte für Anthroposophie ist ihm die Künstlerin natürlich auch untergekommen. Hilma af Klint hat sich ebenso wie Wassily Kandinsky mit dem Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, beschäftigt. Ich habe Helmut Zander gefragt, die Wurzeln der Abstraktion gehen ja schon in frühere Zeiten zurück. Spätestens beim Maler William Turner könnte man sie ausmachen. Warum wird trotzdem so eine Art Wettrennen aus af Klint und Kandinsky gemacht?
Genau, aber das ist das Problem mit unseren Meisternarrativen. Die picken sich einen Punkt heraus, den sie für besonders wichtig halten und ignorieren den Rest. In der Tat, die Abstraktion fängt sehr viel früher an. Es gibt eine lange Geschichte seit dem 18., 19. Jahrhundert. Aber Kandinsky war einer, der sich sehr gut selbst vermarktet hat und der diesen Punkt so gesetzt hat, dass am Ende Modernität und Abstraktion wie siamesische Zwillinge waren. Das ist der Punkt 1. Warum wir Abstraktion so hypen. Es ist im Grunde ein Synonym für die künstlerische Moderne geworden. Dazu kommt Punkt 2, Hilma af Klint ist eine Frau. Dieses Meisternarrativ der abstrakten Moderne beginnt jetzt nicht mit einem Mann, sondern mit einer Frau und nicht in Deutschland, in München damals, sondern in Schweden.
Also könnte man, wenn ich Sie richtig verstehe, das auch so interpretieren, dass die Frage, wer jetzt eigentlich zuerst abstrakt gemalt hat, vielleicht weniger historisch bedeutsam ist, als dass sie viel mehr über unsere Gegenwart aussagt?
Sie sagt insofern etwas über unsere Gegenwart aus, als es unterschiedliche Gruppen gibt, die diesen Beginn der Moderne für sich beanspruchen wollen. Es ist sozusagen ein Wettkampf um eine der Gründungsmythen der künstlerischen Moderne. Und deshalb ist da so viel Feuer drin.
Vielleicht schauen wir noch mal auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Denn zu Recht stellen die Museen ja auch ihre Sammlungen auf den Prüfstand, schauen. Es gab vor einigen Jahren in Berlin zum Beispiel eine Ausstellung, Kampf um Sichtbarkeit, schauen also nach, was von Frauen befindet sich, von Künstlerinnen befindet sich in unserer Sammlung, was wurde vorher zu wenig beachtet. Ich würde trotzdem gerne etwas provokativ fragen, ob diese Frage danach, wer jetzt zuerst abstrakt gemalt hat und ja auch die Aufmerksamkeit, die Hilma af Klint gerade in den letzten, sagen wir, 6, 7 Jahren bekommen hat, auch eine Frage der Vermarktung ist?
Ja, natürlich. Wir sind in der Welt eines Museumsmarktes, eines Ausstellungsmarktes. Da wird viel Geld mitverdient und da wird zugleich ein Deutungsmonopol über unsere Kunstgeschichte beansprucht. Und im Hintergrund dieser Popularität von Hilma af Klint steht eine große schwedische Stiftung, die Axel von Jonsson Stiftung, die die Ausstellung über das Werk von Hilma af Klint promoviert und zum Teil eben auch finanziert hat. Und das Spannende ist, in dieser Ausstellungswelt sitzen an manchen Stellen Anthroposophen, die ein großes Interesse daran haben, Hilma af Klint für sich zu beanspruchen. So sozusagen die Geburt der Moderne, die Geburt der Abstraktion aus dem Geist der Anthroposophie.
Jetzt haben Sie sich auch mit der ganzen Entstehungsgeschichte intensiv beschäftigt, also die Anthroposophie und Rudolf Steiner sozusagen als Initialzündung für die Kunst von Hilma af Klint. Und auch das stellen Sie in Frage. Wieso?
Die Geschichte der Verbindung von Hilma af Klint und abstrakter Malerei läuft ungefähr so. Sie trifft Rudolf Steiner. Da gibt es die Idee des großen Geistigen und das lässt sich nur abstrakt darstellen. Die meines Erachtens zutreffende Geschichte, die eine niederländische Kunsthistorikerin Marti Bax erforscht hat, läuft anders. Sie hat Rudolf Steiner im Jahr 1908, wie es im Katalog heißt, nicht getroffen. Stattdessen ist sie damals Mitglied einer Frauengemeinschaft, die Fünf, die protestantische Spiritualistinnen sind. Sie sind Pietistinnen. Man könnte kurz sagen, das ist ein mystischer Protestantismus. Und da geht es auch um das große Geistige, aber das ist der Heilige Geist, den man vielleicht auch nur abstrakt darstellen kann. Und der Clou ist, Hilma af Klint ist in dem Moment, wo sie ihr erstes abstraktes Gemälde malt, protestantische Pietistin. Das ist der Geist, aus dem sie kommt. Das bedeutet natürlich, dass man die Geschichte der Moderne, der abstrakten Kunst aus dem Geist der Anthroposophie, der Esoterik, so nicht schreiben kann. Und die Geschichte der Geburt der Abstraktion aus dem Geist des Protestantismus ist natürlich viel weniger sexy als die Geburt aus der Esoterik.
Der Historiker Helmut Zander über Kunstmarktstrategien und die Malerin Hilma af Klint. Und auch das ist eine Strategie, die allerdings nicht immer zwingend mit der Wahrheit zu tun hat, die öffentlich zelebrierte Wiederentdeckung unbekannter Werke einer Künstlerin oder eines Künstlers. Für den Kunstmarkt eine Sensation, wenn ein unbekannter Caravaggio oder Rembrandt auftaucht. Die Überprüfung der Echtheit ist für Kunsthistoriker allerdings oft ein langwieriger Forschungsprozess. Im Museum Mauritshaus in Den Haag stießen Restauratorinnen auf ein unbekanntes Kunstwerk, als sie an einem Bild des niederländischen Barockmalers Paulus Potter arbeiteten. Das Gemälde Der Stier gehört zu den Publikumslieblingen im Mauritshaus. Es ist das größte Bild in der Kollektion und wird zurzeit für die Museumsbesucher hinter Glas restauriert. Die ganze Geschichte erzählt Kerstin Schweighöfer.
Mauritshaus, erster Stock. Vor dem kleinen Saal stehen die Menschen geduldig Schlange. Stall wird er seit kurzem scherzhaft genannt. Denn in diesem Raum findet die Restaurierung des berühmtesten Stiers der Kunstgeschichte statt. Hinter einer Glasscheibe, damit seine Fans mitverfolgen können, wie es ihm geht. Viele sind neugierig. Ich finde den Stier wunderschön, sagt diese junge Frau. Er macht sich mitten im Bild breit. Die Hauptrolle spielt der Stier. Sein Blick ist durchdringend, aber lieb. Und auf Augenhöhe, denn das Bild ist gut 2,40 Meter hoch und 3,40 Meter breit. Paulus Potter malte es 1647. Es gilt als Inbegriff des holländischen Naturalismus, wegen der lebensechten Darstellung. Besucher staunen über das Fell und die blonden Locken zwischen den Hörnern, durch die man am liebsten kraulen möchte. Wenn man lange genug hingucke, könne man ihn riechen, findet diese Frau und beobachtet fasziniert, wie sich ein computergesteuertes Scangerät Millimeter für Millimeter über die Leinwand bewegt. Während der Restaurierung sollen Übermalungen und Retuschierungen entfernt werden, erklärt Restauratorin Abby Fandifer. Potters Stier gehört auch zu ihren Lieblingen.
Ich finde es so ein besonderes Schilderei.
Weil es ein so besonderes Bild ist, allein schon das Format. Normalerweise verwendete man es bei Gruppenporträts oder um Herrscher darzustellen. Doch was machte Potter? Er benutzte es für eine Kuh. Es gibt kein holländischeres Bild als dieses.
Ich kann nicht mehr Holland sein als dieses Schilderei.
Das Bild gehörte zu den rund 200 Kunstwerken, die französische Revolutionstruppen 1795 bei der Eroberung der Niederlande geraubt hatten. 20 Jahre lang, bis zu Napoleons Niederlage bei Waterloo 1815, hingen sie im Musée Napoléon, wie der Louvre damals noch hieß. Potters Stier war eine Sensation, erzählt Mauritshaus-Direktorin Martine Gosselink.
Und die Franzosen waren mesmerized, sie waren stupefait.
Den Franzosen verschlug es die Sprache. Wie in aller Welt konnte es ein Maler wagen, so viel Leinwand an ein ordinäres Stück Vieh zu verschwenden? Die Aufregung sorgte dafür, dass das Bild wahnsinnig populär wurde.
Wahnsinnig populär wurde.
Zu Entdeckungen kommt es normalerweise erst im Laufe von Restaurierungen. Doch das Mauritshaus hat schon im Vorfeld einen sensationellen Fund gemacht. Rein zufällig, als die Restauratorinnen auf einen Zeitungsartikel von 1664 stießen. Darin wurde die Versteigerung des Stiers angekündigt. Aber nicht nur er sollte unter den Hammer kommen, erzählt Abbys Kollegin Julaine Schilder.
Hey, maar er wordt ook nog een tweede Schilderij genoemd.
Als wir den Artikel lasen, dachten wir, hey, da wird ja noch ein zweites Bild von Potter genannt. Fast genauso groß wie unser Stier. Ein Bild, das wir nicht kannten. Es wurde umschrieben als Europa auf einem weißen, mit Blumenkranz geschmückten Stier. Es musste also um den Raub der Europa gehen, um Zeus, der sich in einen Stier verwandelt, um sie zu entführen. Aber von Potter war eine solche mythologische Darstellung nicht bekannt.
Aber von Potter war sein Werk nicht bekannt.
Nach dem Lesen des Zeitungsartikels erinnerte sich Julaine dunkel an einen ovalen Stierkopf mit Blumenkranz aus der National Gallery in Dublin. Doch der galt als Kopie eines Nachfolgers. Sie verständigte daraufhin ihre irischen Kollegen. Die machten Infrarotaufnahmen und siehe da, rechts neben dem Stierkopf erschien der Rumpf einer Frau in einem roten Kleid und eine Frauenhand, die sich am linken Horn des Stiers festhält.
Ja, das war das meist fantastische Moment.
Ein fantastischer Moment sei das gewesen. Wir waren so froh und überrascht, sagt Abby. Es gab dieses Werk also wirklich, wenn auch nur noch als Fragment. Den weitaus größten Teil hatte man abgeschnitten. Vielleicht glaubte man, den Kopf allein besser verkaufen zu können. Denn es ist ein schöner Kopf. Für die beiden Restauratorinnen ist kein Zweifel möglich. Der Haager Stier hat einen Bruder. Und die National Gallery in Dublin einen echten Paulus Potter.
Kerstin Schweighöfer über den unerwarteten Fund eines Paulus Potter-Gemäldes. Gerade dort, wo die Kunst oder der Kunsthandel eine lange Tradition hat, tauchen immer wieder unbekannte Werke auf. In Florenz wurde kürzlich eine unterirdische Kammer mit Zeichnungen von Michelangelo für Besucher geöffnet, die vor vielen Jahren entdeckt wurde. Die Dichte an Kunst ist in der italienischen Stadt am Arno ohnehin so hoch wie in wenigen anderen Städten, weswegen auch die Dichte an Touristen extrem hoch ist. Ausgerechnet der ehemalige Direktor der Uffizien, dem berühmten Museum, in dem auch Botticellis Geburt der Venus hängt, will damit nun Schluss machen. Eike Schmidt, zurzeit Leiter des Museums Capodimonte in Neapel und seit einigen Monaten italienischer Staatsbürger, will Bürgermeister von Florenz werden, mit der Unterstützung der Rechtsregierung von Giorgia Meloni. Jörg Seißelberg berichtet.
In Florenz kennen sie ihn schon länger. Mehr als ein Drittel seines Erwachsenenlebens hat Eike Schmidt in der Stadt in der Toskana verbracht.
Die Stadt ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen im Laufe dieser vielen Jahre.
Der heute 56 Jahre alte Kunsthistoriker aus Freiburg im Breisgau hat in Florenz studiert, seine Promotion begonnen und ist 2015 Direktor der Uffizien geworden. In den 8 Jahren im weltweit bekannten Florentiner Museum profilierte sich Schmidt als durchsetzungsstarker Modernisierer. Durch Rekordbesucherzahlen, Rekordeinnahmen und eine neue besucherfreundliche Organisation des Museumsbetriebs. Nun will Schmidt mit seinem Macher-Image aus den Uffizien Bürgermeister der Stadt werden.
Meine Idee ist tatsächlich diejenige, die Probleme als Manager anzugehen. Also nicht etwa jetzt in die Politik reinzugehen, das ist das, was mich am allerwenigsten an der Sache interessiert, sondern wirklich einen Management-Approach für die Lösung dieser Probleme anzuwenden.
Was Schmidts Kandidatur fürs Florentiner Rathaus politisch brisant macht, der deutsche Kulturmanager, der im vergangenen Jahr auch die italienische Staatsbürgerschaft angenommen hat, wird von den Parteien der rechten Regierung Meloni unterstützt. In einer Stadt, die seit Jahrzehnten eine Hochburg des italienischen Mitte-Links-Lagers ist. Sollte Schmidt die Machtverhältnisse im bislang roten Florenz kippen, wäre dies ein politisches Erdbeben von landesweiter Bedeutung. Eines seiner Hauptwahlkampfthemen, kündigt der gebürtige Deutsche an, werde der Kampf für mehr Sicherheit und Ordnung in der Renaissance-Stadt sein.
Die Stadt leidet unter einer gestiegenen Kriminalität, vor allem der große Stadtpark. Die Kaschinen sind zu einem Zentrum des internationalen Drogenhandels geworden. Es geht wirklich darum, die Sicherheit und die öffentliche Ordnung wieder herzustellen.
Außerdem will Schmidt etwas dagegen tun, dass viele Florentinerinnen und Florentiner sich das Wohnen im historischen Zentrum der Stadt nicht mehr leisten können. Die Chancen, dass Schmidt eine politische Überraschung gelingt, stehen nicht schlecht. Der Deutsch-Italiener ist der bislang bekannteste Kandidat für die Wahlen im Juni. Ihm spielt in die Karten, dass die Konkurrenz heillos zerstritten ist. Aus dem Mitte-Links-Lager treten bislang 4 Kandidatinnen und Kandidaten an. In Kürze soll ein 5. dazukommen. Schmidt sagt über sich selbst und seine politische Ausrichtung:
Ich bin ganz bestimmt ein Mann der Mitte. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich deswegen als parteiloser, unabhängiger Kandidat kandidiere. Und ich bin sehr froh, aber dass ich Unterstützung von Parteien der Mitte, des Mitte-Rechts-Bündnisses, das derzeit auch in Rom an der Regierung ist, gefunden habe.
Dass sich Schmidt mit Unterstützung der Parteien der Meloni-Koalition zum Bürgermeister wählen lassen will, hat viele überrascht. Als Offiziendirektor kooperierte der Kunsthistoriker eng mit dem damaligen linken Kulturminister Franceschini. Gleichzeitig aber geriet der umtriebige Schmidt in Florenz mehrfach mit dem dortigen linken Bürgermeister Nadella aneinander. Nun will er dessen Nachfolger antreten und seine Entscheidung vor allem als lokale Kandidatur für ein besseres Florenz verstanden wissen. Über seine Unterstützer in der Regierung in Rom sagt Schmidt:
In Deutschland nimmt man die Brüder Italiens, die Partei der Regierungschefin Meloni, häufig als rechtsaußen wahr. Dem ist allerdings nicht so. Diese Regierung ist sehr deutlich nach rechts, sie ist aber auch sehr weit zur Mitte hin offen und das in den allerletzten Jahren immer mehr.
Im Regierungslager ist man stolz auf den gebürtigen deutschen Schmidt. Kulturminister San Giuliano aus der Meloni-Partei Brüder Italiens sagt: Schmidts Kandidatur stärke den gemeinschaftlichen Geist Europas. Um in Florenz für das Bürgermeisteramt antreten zu können, muss Schmidt seine derzeitige Tätigkeit als Direktor des Museums Capo di Monte in Neapel für die Dauer des Wahlkampfs ruhen lassen.
Jörg Seiselberg über die Bewerbung des ehemaligen Offiziendirektors Eike Schmidt als Bürgermeister von Florenz. Das Große Haus des Berliner Ensembles prüft gerade, wie ein eingeschränkter Notfallspielplan in den nächsten Tagen und Wochen möglich ist. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ja, denn am vergangenen Freitag, da hat es im Theater einen Wasserschaden gegeben, einen beträchtlichen. Die Sprinkleranlage wurde in der Pause der Vorstellung von Tschechows Iwanow ausgelöst und setzte 15.000 Liter Wasser frei. Bühnenraum, Unterbühne stand unter Wasser, Licht, Ton, Bühnentechnik sowie Inspizientenpult wurden beschädigt, zahlreiche technische Geräte zerstört. Ob die Uraufführung von Sibylle Bergs RCE am 25. April wie geplant stattfinden kann, ist noch nicht absehbar. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf einen Millionenbetrag. Hinzu kommen die Einnahmeeinbußen durch ausfallende Vorstellungen. Intendant Oliver Rehse wird mit den Worten zitiert: Der Schock sitzt im ganzen Haus noch tief. Bundeskanzler Olaf Scholz ist nun auch auf TikTok aktiv. Der Kanal @TeamBundeskanzler postete heute Vormittag ein Video. In 13 Sekunden fährt die Kamera über den Teppichboden, am Sofa mit der Aktentasche vorbei, schaut aus dem Fenster auf Berlin, dann natürlich auf den Kanzler hinter dem Schreibtisch. Auf X fügte Scholz besänftigend hinzu: Ich tanze nicht, versprochen. Die Plattform ist umstritten, weil sie nicht selten irreführend oder objektiv falsche Informationen bietet. Viele Spitzenpolitiker und Präsidenten nutzen sie dennoch. Es ist ein Haus für komische Kunst und Heimstatt der sogenannten Neuen Frankfurter Schule, darunter Zeichner und Wortakrobaten wie F.W. Bernstein, Robert Gernhardt, Hans Traxler, Ludwig Poth und F.K. Wächter. Das Karikaturamuseum in Frankfurt am Main will künftig mehr satirische Zeichner und Zeichnerinnen aus seiner Sammlung zeigen. Direktor Martin Sonntag hat zuvor lange das Kasseler Karikaturamuseum geleitet und ist seit 99 Tagen in der Main-Metropole.
Die Sammlungsausstellung wird neu konzeptioniert. Bisher waren dort ausschließlich die 5 Zeichner der Neuen Frankfurter Schule zu sehen. Die Sammlung ist mittlerweile aber deutlich gewachsen und vielfältiger geworden. Und um dem gerecht zu werden, sollen in Zukunft zusätzlich auch die anderen Zeichnerinnen und Zeichner der Sammlung präsentiert werden. So können wir die ganze Vielfalt der komischen Kunst zeigen,
sagt Martin Sonntag. Und zum Schluss noch die Meldung: Der Dirigent Michael Bode ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Das teilte das Musiktheater an der Wien heute mit. Er starb gestern, hatte die laufenden Proben für ein Projekt zum 150. Geburtstag von Arnold Schönberg geleitet. Bode galt als Spezialist für Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Uraufführungen von Hans-Werner Henze, Krzysztof Penderecki und Aribert Reimann dirigierte er.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Der Bundesvorstand der AfD hat sich heute hinter den Europakandidaten Peter Bistron gestellt. Es geht um die angebliche Annahme von Geldern aus Russland. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Nach den Nachrichten am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.